Hattest du schon jemals das Bedürfnis, einen anderen Menschen umzubringen? Warst du schon irgendwann mal so wütend, so sauer, wirklich fuchsteufelswild, so geladen, dass dein Hass fast dazu geführt hätte, bei einem anderen Menschen Hand anzulegen? Oder vielleicht hast du mal so große Ungerechtigkeit gesehen, dass dir einzig Gewalt als ja angemessene Reaktion darauf erschien. Wenn du irgendwie sowas vielleicht schon mal erlebt hast, dann kannst du sicherlich auch verstehen, wie Mose zum Mörder wurde. Wir lesen von ihm, zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Mose war so aufgebracht, dass er in seinem Zorn die Rache selbst in die Hand nahm und den Ägypter eben tötete und seine sterblichen Überreste da irgendwo im Sand verscharrte. Nun wurde Mose für diese Gewalttat niemals vor Gericht gestellt. Aber wenn das geschehen wäre, hätte man sicherlich auch das ein oder andere entlastende Argument für ihn vorbringen können. Wir wollen uns jedenfalls heute diese ganze Begebenheit näher ansehen und auch Moses Motiv und was so dazu geführte näher ansehen. Das Ganze läutet nämlich einen längeren Umweg auch ein, einen längeren Umweg für die Befreiung, die Gott seinem Volk versprochen hatte und die sein Volk jetzt auch erwartete. Entsprechend heißt das Thema Befreiung auf Umwegen, und ich lese uns jetzt aus 2. Mose 2, Verse 11 bis 25. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Am anderen Tage ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wie ist das bekannt geworden? Und es kam vor den Pharao. Der trachtete danach, Mose zu töten. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich auf im Lande Midian. Und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Der Priester aber in Midian hatte 7 Töchter, die kamen, Wasser zu schöpfen und füllten die Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen: Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau. Die gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Lande. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Mose identifiziert sich mit seinem Volk. Mose identifiziert sich mit seinem Volk. Sehr deutlich wird das hier in Vers 11. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, und er war wirklich groß geworden, er war etwa schon 40 Jahre alt, ein erwachsener Mann also, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Also Mose verlässt hier seine heile Welt. Er verlässt diesen königlichen Palast, in dem er ja bis dahin gelebt hatte, in dem er aufgewachsen war. Und er sieht mit eigenen Augen, wie hart die Israeliten arbeiten mussten. Und er bekommt mit, wie unfair sie auch noch behandelt wurden von den Ägyptern. Dass sie misshandelt und geschlagen wurden. Und die Israeliten sind ganz offensichtlich für Mose nicht nur irgendwelche Sklaven. Sie sind für Mose auch nicht nur irgendwie eine große Masse so namenloser Arbeiter, die man ja schön ausbeuten kann für den Wohlstand Ägyptens. Nein, Mose nimmt sie wahr als Brüder. Er nimmt sie wahr als seine hebräischen Brüder. Also er identifiziert sich mit ihnen. Er identifiziert sich mit seinem Volk, mit Gottes Volk. Das ist doch erstaunlich. Das ist doch wirklich erstaunlich. Der 40-jährige Mose ist sich, obwohl er über 35 Jahre ja als Ägypter gelebt hat, im Palast gelebt hat, als ägyptischer Prinz im Grunde, er ist sich über seine Herkunft im Klaren. Und er weiß nicht nur, dass er von Geburt an Hebräer ist, er sieht und fühlt sich auch als Israelit. Wie kann das sein? Die Erklärung dafür ist sicherlich die tiefgreifende Prägung, die er in seinen ersten 3, 4 Lebensjahren durch seine Mutter, durch seine leibliche Mutter, durch Jochebed, wir hatten letzte Woche über sie gehört, diese Frau des Glaubens, die er durch sie erfahren hatte, diese tiefgreifende Prägung. Sie hatte ihm von Gott erzählt, es muss so gewesen sein. Sie hatte ihm erzählt von den großen Taten Gottes, von den großen Verheißungen, die Gott ja den Patriarchen gegeben hatte, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Sie hatte mit ihm gebetet, sie hatte ihm Gott näher gebracht. Und entsprechend heißt es dann im Hebräerbrief im Neuen Testament, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Durch den Glauben. Und da schätzen wir also nicht, wie wichtig es ist und auch wie wirksam es ist, was wir unseren Kindern, auch schon in jüngsten Jahren, von Gott und der Bibel mitgeben. In meinem früheren Jugendkreis, dahin ging ein Mädchen, ich habe ja schon manchmal was erzählt, so aus meinem Jugendkreis von früher, aber das fiel mir so ein, da ging ein Mädchen, die kam aus einem ungläubigen Elternhaus. Also ihre Eltern hatten gar nichts mit dem Glauben zu tun, das war überhaupt kein Thema in der Familie gewesen. Da war also niemand, der ihr als Kind irgendetwas von Gott hätte erzählen können oder aus der Bibel vorlas oder mit ihr gebetet hätte. Da war niemand, außer einem evangelischen Pastor, der regelmäßig die Kindergartengruppe besuchte, in die sie ging. Und er erzählte eine biblische Geschichte, betete mit den Kindern, irgendwie so war das gewesen. Nichts Spektakuläres, nichts Besonderes, nichts Einzigartiges. Ich glaube, ähnliche Dinge, die finden in vielen evangelischen Kindergärten überall statt. Aber das Besondere war hier, dass in dem Herzen dieses kleinen Mädchens, 4 Jahre oder so war sie alt, ein kleiner Spross des Glaubens zu wachsen begann. Ein kleiner Spross des Glaubens begann zu wachsen. Und es ließ sie nicht mehr los. Es ließ sie nicht mehr los und führte sie viele Jahre später auf dann wieder ganz interessante Wege in unsere Gemeinde und Jugend. Sie ließ sich taufen. Und auch ihre Eltern, die kamen dann auch irgendwann in die Gemeinde und wurden auch gläubig und ließen sich taufen. Also das zog richtig Kreise. Aber es begann mit diesen 4 Jahren im Kindergarten. Und da schätzen wir nicht, wie wichtig es ist und wie wirksam es ist, was wir unseren Kindern auch schon in frühesten Jahren von Gott und der Bibel mitgeben. Das kann Frucht bringen, daraus kann etwas wachsen, auch wie es bei Mose ja gewesen ist. Und gerade wir als Eltern, die wir jeden Tag mit unseren Kindern ja zusammen sind und Kontakt haben, wir haben ja auch ungeheuer große Möglichkeiten und Chancen, aber auf der anderen Seite auch eine große Verantwortung. Und ich glaube, gerade jetzt so in diesen Zeiten des Lockdown wird uns das auch besonders deutlich, wie groß unsere Verantwortung da als Eltern auch ist. Denn zum Beispiel hier in der Gemeinde, hier erleben wir das ja gerade, dass hier schon seit Monaten leider gar nichts stattfinden kann für die Kinder. Das ist sehr, sehr traurig und ich hoffe auch, dass sich das bald wieder ändern kann. Aber es zeigt doch, wie wichtig und dringend es auch ist, was wir als Eltern wirklich unseren Kindern mitgeben. Dass das unsere Aufgabe ist und dass wir da dranbleiben, ihn Gott näher zu bringen, ihn Jesus lieb zu machen. Man kann es ja sich vielleicht zur Gewohnheit machen, am Abend so einen Tagesabschluss zu machen mit den Kindern, ihnen eine Geschichte vorzulesen aus der Kinderbibel. Da ergeben sich oft, habe ich schon erlebt, wirklich sehr tiefgreifende Gespräche, dass man Gott dankt für den Tag, was gut war und was schön war und dass man einfach so den Tag abschließt. Oder mit älteren Kindern kann man vielleicht am Wochenende sich zusammensetzen an den Esstisch und mal gemeinsam seine Bibellese machen, sich ein bisschen austauschen und ein Gebet sprechen und fertig. Also es muss ja auch nicht alles sehr kompliziert und einzigartig sein. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir da in Treue und Beständigkeit dranbleiben und dass wir das nicht unterschätzen, was auch in frühester Kindheit da schon für Grundlagen gelegt werden können. Das ist wichtig, das ist wirksam. Damit, das ist ja das Ziel, auch unsere Kinder, so wie Mose hier, sich mit Gott und seinem Volk identifizieren. So wie Mose das sagt, das sind meine Brüder. Dass sie das auch sagen, das sind meine Geschwister, das ist mein Gott. Etwas Zweites, Mose scheitert mit seinem eigenen Vorgehen. Mose erscheitert, obwohl er eigentlich, das kann man zu seiner Verteidigung sagen, eine ganze Menge richtiger Einstellungen hatte. Er fühlte sich ja verbunden mit seinem Volk, wie gesagt. Meine Brüder. Er hatte auch einen Gerechtigkeitssinn. Das war ihm nicht gleichgültig. Er hatte eine Abneigung gegenüber der Sklaverei. Er war positiv geprägt in vielen Dingen. Und doch scheitert er hier. Er lässt sich hinreißen zu dieser Kurzschlussreaktion. Da schaute er sich um nach allen Seiten und als er sah, dass kein Mensch da war, die Gelegenheit ist günstig, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn. In seiner Wut, in diesem verständlichen Hass auf den Ägypter, lässt er sich also hinreißen zu dieser Gewalttat. Und dieser Totschlag war natürlich falsch, obwohl irgendwo nachvollziehbar, so wie Gewalttaten immer falsch sind. Aber das ist eben auch oft die Art und Weise, in der wir Menschen Probleme lösen wollen. Mit Gewalt halt, mit dem Kopf durch die Wand. Wir wollen es erzwingen. Und dann feuern wir auch ganz schnell vielleicht verbale Giftpfeile ab oder stellen jemanden in die Ecke, setzen ihn unter Druck. Und so versucht Mose es ja hier auch, mit der geballten Macht seiner ganzen Kraft eben sein Volk zu retten. Er wartet nicht darauf, was Gott tun würde. Er fragt noch nicht einmal danach, was nach Gottes Wille jetzt richtig wäre. Nein, ihn überkommt die Wut, der Hass, er steigt in ihm auf und er nimmt die Sache selbst in die Hand und er wird schuldig und an seinen Händen klebt das Blut. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir Christusgläubigen mit dem Bösen umgehen sollten. Im Spielfilm Die Zuflucht wird gezeigt, wie Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy in das KZ nach Ravensbrück gebracht werden und was sie dort so erfahren. Diese zwei Christen, sie hatten während der Zeit des Zweiten Weltkrieges Juden versteckt und sie wurden selbst zu Opfern dann der Nazis daraufhin. Und es gibt in diesem Film eine bemerkenswerte Szene. Eines Tages wird Betsy von einer Aufseherin auch ganz brutal geschlagen, weil sie angeblich zu langsam arbeitet. Und ihre Schwester Corrie, sie sieht das und sie ist in diesem Moment versucht, ihre Spitzhacke zu nehmen, die sie von der Arbeit in der Hand hatte und eben mit diesem Werkzeug auf diese Aufseherin loszugehen und sie in Stücke zu hacken. und sie kann gerade noch abgehalten werden von anderen Zwangsarbeiterinnen um sie herum. Es gibt wohl keinen Zuschauer dieses Filmes, der an diesem Punkt diesen Zorn und diesen Hass Corys nicht gut verstehen könnte. Und trotzdem ist das nicht die Art, in der wir als Christusgläubige nach Gottes Willen ja auf so etwas Böses dann auch reagieren sollten, dass wir in dieser Art gegen das Böse kämpfen sollten. Es ist genauso, wie die brutal zusammengeschlagene Betsy dann einige Sekunden später in diesem Film zu ihrer Schwester sagt. Kein Hass, Corrie, kein Hass. Denn Hass ist nicht der Weg des Kreuzes. Hass ist nicht der Weg Jesu. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Matthäus 5, die Bergpredigt. Das ist eine Lehre von Jesus, die schon für uns Christen ungeheuer schwer ist, ganz herausfordernd ist. Obwohl wir immerhin dieses Vorbild des, ja, leidenden Jesu vor Augen haben, der ja das mit sich geschehen ließ, als Unschuldiger wirklich bereitwillig ins Leiden und sogar in den Tod ging. Trotzdem, es ist herausfordernd und sehr, sehr schwer für uns. Wie viel schwerer muss es noch für Mose gewesen sein, der diesen Blick auf Jesus ja noch nicht so haben konnte? Und ich glaube, jeder, der schon mal so richtig aufgebracht, so richtig zornig und wütend war, aufgrund Ungerechtigkeiten in dieser Welt, er kann nachvollziehen, was Mose in diesem Moment gefühlt haben muss und auch, dass er dann so gehandelt hat. Und trotzdem, diese Gewalttat von Mose, sie bleibt eine ernste Warnung vor Wut und Zorn. Denn in diesem Moment, wo Mose das so zulässt, dass die Wut in ihm wächst, dass der Hass in ihm aufsteigt, indem er diese Gefühle schon zulässt, dass sie von ihm Besitz ergreifen, in diesem Moment ist es eigentlich nur noch ein ganz kleines Stückchen von diesem Hass bis zum Mord. Denn Mord ist eigentlich konsequent zu Ende gedachter Hass. Es ist die logische Fortführung. Im Prinzip. Jesus sagt das ja auch, er deutet das ja auch an. Nochmal die Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Schon da beginnt es, sagt Jesus, da warnt er uns. Das ist genau das, was sich an Mose auch zeigt. Also als Nachfolger Jesu sind wir gerufen, in Freundlichkeit, in Güte, in Demut, in Wohlwollen gegen unserem Nächsten uns zu verhalten. In Streitereien auf die Widerworte zu verzichten, nicht die verletzenden Ausdrücke dem anderen entgegenzuschleudern. Nicht immer Recht haben zu wollen, nicht zur Eskalation beizutragen, sondern auf jedes faule Wort, so sagt es dann Paulus später, ja zu verzichten. Stattdessen sollen wir Gott vertrauen, auch in solchen Situationen, geduldig warten und uns in Demut üben und nicht so viel Wert auf unser Ansehen und unseren Ruf legen. Wie Jesus Christus das vorgelebt hat. Denken wir an Philipper 2, ne, was ich uns vorhin gelesen habe, aus diesem Grund ja auch, damit wir diese Haltung Jesu vor Augen haben, wie er sich verhalten hat, dass er sich erniedrigte, auf seine Vorrechte verzichtete. Er wurde ja Mensch. Aus dem Himmel, aus dieser Herrlichkeit kam er auf die Erde da nieder, in seiner großen Demut. Und nicht nur das, er ließ sich ungerecht behandeln, er ließ sich schlagen, er ließ sich foltern, er ließ sich sogar töten. Seid so untereinander gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, sagt Paulus. Denn dann lassen wir uns nicht vom Bösen überwinden, dass also diese Gefühle von uns Besitz ergreifen und wir dann wie Mose ja den anderen zur Strecke bringen, sondern wir überwinden das Böse mit dem Guten. Für Mose hatte das zur Folge, dass er zunächst scheiterte. Der Vorfall blieb dann doch nicht verborgen, das ist auch oft so mit dem Bösen, irgendwie kommt es dann doch zum Vorschein. Und so musste er fliehen. Diese Befreiung also, die von Gott angekündigt war, diese Befreiung, die sich das Volk Gottes ja gewünscht hat, worum sie gebeten hatten, sie konnte erst auf Umwegen geschehen. Zunächst musste Mose jetzt seine eigene Haut retten und er floh nach Midian. Etwas Drittes. Mose wird befähigt und lernt aus seinen Fehlern. Wir sind jetzt angekommen in der Wüste dort in Midian. Und dort wird Mose erneut Zeuge eines Konfliktes. Er wird wieder Zeuge eines Konfliktes. Junge Frauen, sie kommen mit der Schafherde ihres Vaters an einen Brunnen, um ihnen Wasser zu geben, den Schafen. Aber andere Hirten kommen eben auch dahin. Vermutlich waren das Männer, kräftige Männer. Und sie drängten sich vor, um ihren Tieren zunächst das Wasser zu geben, als erstes Wasser zu geben. Und Mose, er sieht diese Ungerechtigkeit und wir sehen hier wieder seinen Gerechtigkeitssinn. Er kann das wieder nicht mit ansehen und einfach so geschehen lassen. Er hat offensichtlich so ein Herz für die Schwachen, für die Unterdrückten, für denen, denen Unrecht geschieht. Aber in dieser Situation reagiert er besser. Er reagiert besonnen. Er hat offensichtlich gelernt aus seinem Fehler. Er lässt sich nicht wieder von seinen Emotionen hinreißen zu einer unüberlegten Tat. Aber er bleibt auch nicht passiv. Er hilft. Vers 17b, Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Mose aber stand auf und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Wenn wir uns das so vorstellen, dann steht also Mose jetzt zwischen dieser großen Schafherde, zwischen diesen einzelnen Tieren und er gibt allen Wasser. Einem Schaf nach dem anderen, ja, versorgt er nimmt es in den Blick und er gibt jedem Schaf Wasser und kümmert sich um dieses Tier. Moses spätere Rolle als Führer, ja, als Hirte des ganzen Volkes Israel, sie wird hier in einem gewissen Sinne schon so angedeutet. So wie er sich erst hier um diese Schafherde kümmert, so wird er sich später um die ganze Herde Gottes, um sein Volk kümmern. Mose darf hier schon mal üben, er darf hier schon mal wachsen. Bei David war es ja ähnlich, auch der war ja zunächst Schafhirte und durfte dann später Gottes Volk auch weiden als Hirte. Wir sehen also in dieser Episode hier, dass Gott seinen Mitarbeitern Vorbereitungszeit gewährt. Mose hatte sich ja, als er den Ägypter erschlug, nicht gerade mit Ruhm bekleckert und trotzdem sortiert Gott ihn nicht einfach aus, er gibt ihn nicht auf, sondern er schickt ihn auf Umwege nach Midian, gewissermaßen ins Trainingslager und er darf sich bewähren. Er wird wieder in Konflikte gestellt und er darf lernen. Und außerdem erfährt er hier auch in Midian, im Ausland, was es eigentlich heißt, fremd zu sein in einem Land. Also er, der ja in diesen privilegierten Verhältnissen beim Pharao als Prinz aufwuchs, er macht jetzt durch, was sein Volk als Fremdlinge in Ägypten schon seit Jahrzehnten durchmachten. Das wird auch deutlich dann in Vers 22 in diesem Zusammenhang, wo Mose dann auch Familie gründet. Da heißt es dann ja, die, also Zipora, seine Frau ist gemeint, gebar einen Sohn und Mose nannte ihn Gershom. Denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden im fremden Land. Was seine Volksgenossen in Ägypten als Ausländer schon erfahren haben, das erfährt er hier jetzt auch, was es heißt, fremd zu sein. Und so gibt Gott Mose Zeit. Er darf lernen, er darf sich weiterentwickeln und Gott ist geduldig mit ihm. Befreiung geschieht auf Umwegen. Es ist auch ähnlich übrigens bei Paulus, wenn man an ihn mal denkt im Neuen Testament. Er hatte auch dieses Damaskus-Erlebnis. Er kam ganz plötzlich zum Glauben an Jesus Christus. Und dann verschwindet er von der Bildfläche und er taucht 14 Jahre nicht auf. 14 Jahre, auch eine ziemlich lange Zeit. Und alles, was wir wissen aus dieser Zeit, das ist, dass er sich in Arabien befand. Also ja, im gewissen Sinne wieder in der Wüste. Und danach taucht dann Paulus auf einmal wieder auf und er beginnt, den gewaltigsten Dienst für Jesus zu tun, den je ein Mensch für Jesus getan hat. Gott ist geduldig. Er gewährt Vorbereitungszeit. Wir dürfen lernen und Umwege können auch hilfreich sein für unsere Entwicklung, für unsere Weiterentwicklung, für unseren Dienst. Vertrauen wir da auch unserem Herrn, wenn Pläne vielleicht schief laufen, wenn das anders läuft, als wir denken und wenn wir noch eine Extrarunde drehen müssen. Es kann sein, dass Gott uns dadurch ja Zeit schenkt, zu lernen, zu reifen, uns weiterzuentwickeln. Nur einer. Einer brauchte keine Vorbereitungszeit. Einer wurde auch nie schuldig und musste niemals aus seinen Fehlern lernen. Es gab einen, der schon immer alles für die Schafe gab. Der von Anfang an dieser gute Hirte war, der selbst sein Leben nicht zurückhielt. Jesus. Er sagt das ja von sich dann auch. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ihm, Jesus Christus, können wir voll und ganz vertrauen. Eben, auch dann, wenn wir das Gefühl haben, dass er uns auf Umwege schickt, dass wir eine Extrarunde absolvieren müssen. Er ist geduldig mit uns. Er will uns etwas lehren. Umwege können uns reifen lassen. Sie können positiv sein. Vertrauen wir ihm, dass er auch uns in der Wüste, ne, so in unserem persönlichen Midian vielleicht, mit uns ist. Und ein letztes, Gott selbst bereitet den Weg zur Befreiung. Schauen wir nochmal auf den Schluss jetzt. Vers 23, lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Es ist noch viel Zeit vergangen. Lange Jahre, wieder einmal etwa 40 Jahre, gingen ins Land. Es waren Jahre, in denen Mose in Midian lebte. Es waren Jahre, in denen er reifte, in denen er lernte, in denen er zu einem immer besseren Hirten wurde. Jahre aber auch, in denen das Volk Israel weiter in der Knechtschaft lebte in Ägypten. Sie waren weiterhin in Gefangenschaft. Es waren Jahre, in denen sie weiterhin unterdrückt wurden und zu harter Arbeit gezwungen wurden. Es waren Jahre, in denen sie die Fesseln der Knechtschaft ja nicht abschütteln konnten. Ja, die Befreiung geschah auf Umwegen, auf ziemlich langen Umwegen. Aber es waren eben auch Jahre, in denen sie in ihrer Verzweiflung zu Gott schrien. Und dieses Schreien zu Gott, das war so wie jedes Gebet zu Gott, nicht vergeblich. Wir lesen das in Vers 24 und 25. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Und Gott sah auf die Israeliten und er nahm sich ihrer an. Jetzt beginnt Gott zu handeln. Jetzt geht es los. Die Befreiung, sie kommt auf Umwegen, aber sie kommt. Gott selbst ist es. Es ist nicht Mose in seinem ungestümen Eifer. Es ist auch nicht das Volk selbst. Nein, Gott selbst ist es, der die eigentliche Sache hier voranbringt. Der Herr selbst tut es. Gott ist der Handelnde. Es kommt auf ihn dann an. Und so ist das ja auch heute. Das Eigentliche hat immer noch Gott in seinen Händen. In seiner Macht steht es, Probleme zu wenden, Nöte zu lindern oder Umstände zu verändern. Unser Gott, derjenige, der diese Welt geschaffen hat, die Ozeane, auch die Sterne überall im Weltall, die Pflanzen, die Bakterien und auch uns. Dieser allmächtige und allgegenwärtige Gott, er ist der Handelnde. Auf sein Eingreifen und auf sein Wirken kommt es dann auch an. Überschätzen wir an dieser Stelle nicht unser Tun und unsere Wirksamkeit. Nicht wir sind diejenigen, die Befreiung bewirken, die Böses bezwingen oder Schlechtes beseitigen können. Ja, wir haben eine Verantwortung, wir haben auch Aufgaben, das war ja so der erste Punkt, über den wir nachdachten, zum Beispiel unsere Kinder positiv zu prägen. Und hier sollten wir uns auch einsetzen, so in unserem persönlichen Umfeld, in unserem kleinen Rahmen, den die meisten von uns nur zur Verfügung haben. Wir haben ja nur eine begrenzte Wirksamkeit, die meisten von uns, eine relativ begrenzte Wirksamkeit. Da sollten wir uns einsetzen, da aktiv sein. Aber die Rettung der ganzen Welt, die Beseitigung alles Bösen, die Beseitigung der großen Ungerechtigkeiten auf dieser Erde, das alles übersteigt uns. Und das alles hängt letztendlich doch an ihm. Bleiben wir da gelassen. Seien wir demütig. Und halten wir, und das war so dieser zweite Gedanke, auch unseren Zorn zurück. Dass wir uns nicht übermannen lassen von diesen Emotionen, die so stark sein können. Denn Gott wird richten. Gerechtigkeit zu erzwingen ist nicht unsere Aufgabe. So laden wir nur Schuld auf uns. Gott selbst wird gerecht richten. Und drittens vertrauen wir ihm auch auf den Umwegen, die uns so lang vorkommen und die uns vielleicht manchmal auch so sinnlos vorkommen. Vertrauen wir ihm, dass er uns einen guten Weg führt. Denn im Endeffekt, und das ist der wichtigste und letzte Punkt, hängen die Dinge, es hängen alle Dinge von ihm, von dem allmächtigen Gott ab. Er nimmt sich unserer an. Er handelt, so wie damals hier an den Israeliten. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Ja, Gott ist treu. Auf ihn ist Verlass. Amen.